Genau, jetzt habe ich einfach nochmal Möglichkeiten, mich an euch beiden Fragen zu stellen. Ich habe nämlich vielleicht schon eine. Heißt denn Bio auch im Vergleich, dass samenfeste Sorten verwendet werden? Oder arbeitet die Bio-Labeling auch mit Hybridsaaten nicht?
Ich sag mal, Pferdefleisch und Eier, Bio-Eier. Also es ist, also Etikettenschwindel wird überall betrieben, es ist eine, aber man kann auch Hybridsaatgut durchaus biologisch erzeugen. Das geht. Es sind ja, wenn man so will, Biologie, Bio, es sind ja keine Organismen aus einer anderen Welt. Sie sind ja auf unserer Welt entstanden, biologische Organismen, auch wenn es Hybriden sind. Bingenheimer Saatgut macht es jetzt zum Teil so, bei Arten, Kulturpflanzenarten, wo es keine samenfesten Sorten bei uns mehr gibt, nehmen sie mehrere Hybridsorten und versuchen daraus wieder samenfeste Sorten zurückzuziehen. Also den Schritt gewissermaßen über mehrere Schritte wieder zurückzugehen, weg von der Hybride, zurück zum samenfesten Material. Aber als Basis mit samenfesten Sorten, die sie gesammelt haben, auch nicht aus den Genbanken geholt haben, sondern eben tatsächlich Hybriden, die sie durch gezielte Kreuzung und Selektion zu samenfesten Sorten zurückbringen.
Widerspricht sich doch eigentlich auch nicht Bio und Hybrid.
Nee. Also, versuche ich gerade zu sagen.
Nee. Also die Bio-Gemüseanbauer, die wollen ja kein Saatgut, die wollen die Möhre zum
Beispiel. Die wollen die Möhre alles.
Ja.
Bloß für unsere Saatgutarbeit sind Hybriden, ehrlich gesagt, zu aufwendig und das ist nicht unser Ziel. Wir wollen, dass die Pflanzen anpassungsfähig bleiben. Und das können Hybridsorten nicht sein. Ich sage jetzt mal, wenn Bohnen zum Beispiel in Algerien produziert werden und bei uns nur als Saatgut auf den Markt kommen, sind es Einwegprodukte, Werkwerkprodukte. Wir möchten gerne, dass wir Bohnen, um bei dem Beispiel zu bleiben, Bohnen haben, die eben in unserer Region auch zuverlässig ausreifen, dass man sich selber davon wieder Saatgut gewinnen und die Sorten auch weiterentwickeln kann.
Kann noch jemand fragen?
Ja, ich habe mich auch gefragt wegen die, zum Beispiel, wenn irgendwann in Europa die Gentechnik Pflanzen kommen werden oder vielleicht, wie lange auch können diese, weil einfach durch den Wind und die Bienen, die verbreiten auch den Pollen, wie lange können wir auch die Saatgut behalten, das zum Beispiel wie eine Saatgutbank zu machen, das einfach zu schützen von dieser Kontamination von Gentechnik und so weiter. Kann man richtig die Saatgut genug lang behalten, das zu schützen, das ist richtig.
Ich weiß nicht, was Jörg Leckmann dazu sagt. Meiner Auffassung nach geht beides nebeneinander nicht. Wenn man jetzt sozusagen auch bestimmte Mindestabstände immer wieder angeht, man muss dann sagen, Mindestabstand 500 oder 1000 oder 2000, 3000 Meter muss man Abstand halten, wenn dort Gentechnik produziert werden soll und hier Biosaatgut zum Beispiel, das funktioniert nicht. Man rechnet bei diesen maximal 3 Kilometer Umfang oder Umgebungsabstand, rechnet man meistens nur mit dem Verhalten der Honigbiene. Es gibt andere Insektenarten, ich sage mal, wo es jetzt Fliegen als Beispiel, die ebenfalls die Blüten erfolgreich besuchen und die am Tag mehrere tausend Kilometer zurücklegen können, weil sie einfach heimatlos sind. Nicht an den Stock gebunden wie die Honigbiene, sondern die fliegen überall hin. Und insofern ist dieses alles ein bisschen, denke ich mal, wissenschaftlich nicht wirklich zu belegen. Das geht nicht.
Naja, das Problem, was du nennst, ist einfach die biologische Seite und dann die rechtliche Seite ist heute so, dass der Mindestabstand von zum Teil 400 bis 600 Meter. Also das ist so das Ziel, was als Gesetzgebung jetzt festgelegt.
Aber das ist einfach nicht auf der biologischen Basis.
Das passt.
Und ein drittes kommt noch hinzu. Wir sehen es jetzt an der Firma Typhoon, die hat vor ein paar Jahren ihr Bio- und Öko-Siegel sozusagen von ihren eigenen Produkten entfernt, weil sie es zwar noch weiter biologisch und ökologisch so ja verarbeitet, aber sie können einfach durch die technischen Verarbeitungsschritte nicht mehr gewährleisten, dass nicht doch Staub von gentechnisch veränderten Soja in ihren Produkten nachgewiesen werden kann. Ja? Also im Prinzip eine ganz bittere Erfahrung auch für die Firma, die von diesem Bioanspruch lebt, dass sie jetzt sozusagen den eigenen Ansprüchen zwar mit der technischen Ausrüstung versucht gerecht zu werden, aber es einfach nicht mehr schafft. Das geht einfach nicht
mehr. Ich meine auch, ich habe ein paar Dokumentationen gesehen, dass man kann ein paar sammeln, ein Jahr oder zwei Jahre
aufheben. Behalten. Ja, das stimmt. Ist bei jeder Art anders. Also jede Art hat andere Samenkeimfähigkeitszeit, möchte ich mal sagen. Bei der Schwarzwurz habe ich schon gesagt, die muss jedes Jahr angebaut werden. Das andere Extrem ist die Dattelpalme, die hält 1000 Jahre aus, dann müssen sie nicht anbauen. Stechapfel zum Beispiel hält 50 Jahre aus. Bei Karotten sind es 2-3 Jahre. Und bei jeder Kulturpflanze ist es etwas anders, wie lange die Samen keimen.
Gibt es Möglichkeiten, das Geschiss zu schützen oder das zu verlängern?
Man kann es verlängern, wenn man sie trocken, dunkel und kühl, am besten gefroren lagert, die Samen, dann kann man sie über einen längeren Zeitraum Umfang. Das machen ja auch die Genbanken. Die bauen nicht den gesamten Umfang. Jedes Jahr haben wir dann nur, was weiß ich, 5-6, manchmal auch weniger Prozent, die jährlich auf den Acker kommen. Die anderen werden in Lagern, in Kühllagerhäusern gewissermaßen aufgehoben und können dort dann nicht lange abgegeben werden, wie noch Sache klar ist.
Ich habe auch eine andere Frage.
So ein tragendes Argument für die Hybridsamen ist ja, dass quasi mehr Ertrag auf weniger Fläche erzielt wird. Und wo ich noch nicht dahinter komme, ist, wo diese ganzen Samen angebaut werden. Das sind ja auch Fläche. Also diese Samen werden ja irgendwo gezüchtet, die Rede. Und wie groß ist dieses Flächenverhältnis? Also nimmt das nicht auch wahnsinnig viel Fläche ein?
Ja, also das ist ja immer, man produziert Saatgut, aber das hat ja nie, ist mal so eine Erträge, was heißt jetzt, ich brauche ja nicht für Saatgut, wenn ich jetzt meinetwegen Acker von so einem Hektar bestelle, brauche ich ja nicht so viel Saatgut wie von davon man ernte. Also und dieses Verhältnis ist, sag ich mal, das, was man für Saatgutproduktion braucht, ist eben ein geringerer Anteil, als was wir für die Nahrungsmittelproduktion brauchen.
Deutlich geringer.
Das ist ein großer Unterschied.
Kann man sagen, was für ein Anteil, also ein Fünftel oder ein Hundertstel?
Auch bei jeder Pflanze anders. Bei jeder Pflanzenart anders. Wenn man Salat nimmt, ich brauche sozusagen den Ertrag einer Salatpflanze, könnte ich ganz Eichstätt mit 3000 Einwohnern ungefähr jetzt mal mit Salaten versorgen, wenn die nur die eine Sorte haben wollten. Bei anderen Arten sieht es wieder anders aus. Die haben nicht so große Erträge, beziehungsweise ist der Verbrauch oder der Bedarf größer. Bei Feldsalat ist es so, jede Pflanze hat vielleicht 200, 300 Samen und die sind schnell gegessen. Das ist vielleicht in einer Tüte drin, die ich mit einer Mahlzeit erzähle. Also man muss es wirklich von Art zu Art sehen.
Aber es gibt eben auch die absurde Situation, wie es zum Beispiel beim Roggensoft, beim Hybrid-Roggensoft, dass der aufgrund des technischen Verfahrens zu steril ist, der macht zu wenig Pollen. Und wenn er zu wenig Pollen macht, macht er Mutterkorn. Das funktioniert so. Und jetzt ist man genötigt, wenn man in einer problematischen Gegend ist, wo das passiert, beizumischen noch normalen Roggen, der normal bestäubt, normal abblüht, damit genügend Pollen da sind, um diesen Hybridroggen entsprechend zu befruchten. Nun ist der Roggen aber ein Fremdbestäuber. Und wenn man sich die Geschichte zu Ende denkt und sich keiner mehr um die frei abblühenden kümmert, dann wandert diese Sterilität auch in diese Sorten ein und man hätte am Ende gar nichts mehr. Also da wird wirklich an die Grenze der Vernunft gegangen, ja?
Kleine Ergänzung, Marius, soweit ich weiß, ist es beim Roggen so, dass die Hybrid, und nicht bloß beim Roggen, bei vielen Formen ist das Hybrid Saatgut, auch die Hybridpollen sind kleiner. Ja. Schwerer. Die fallen also eher auf den Boden als die etwas größeren, leichter vom Wind eben auch zu bewegenden Samenfesten. Und das war auch das Drama gewesen, was die Firma damals eben dazu bewogen hatte, eben dann wieder auch samenfesten Sorten, samenfesten Pollen mit sozusagen mit hineinzubringen in die Kreuzungsverkehr. Aber man ist nicht den Schritt wirklich zurückgegangen, man hat jetzt sozusagen andere Möglichkeiten, Methoden versucht, eben doch wieder auf Hybrid zu kommen und gewissermaßen Hybrid Saatgut eben auch als Sortenschutz oder als Züchterhausschutz oder wie man es nennen möchte, für sich zu reklamieren, während die Bauernsorten, die Landsorten, die samenfesten Sorten sind eben frei, da kann sich jeder draus bedienen, da kann jeder draus etwas entwickeln, was er auf seinem Hof oder ihrem Hof, je nachdem, weiterführen möchte als eigene Sorte. Das geht mit den Hybridsorten eben nur sehr schwer oder gar nicht.
Und da findet eben der Zugriff der
Eigentumsrechte, Sortenschutz
der Industrie eben statt der Konzerne, die sehr weit geht. Es gibt in Amerika jetzt Bundesländer, wo die Eigenproduktion verboten ist. Also da darf ich zu Hause nicht mehr was anbauen, in den Handel bringen, wenn ich nicht in gewerblicher und gewerblich angemeldet bin, ist das verboten. Also so weit geht das.
Und wir sind in Deutschland auf dem besten Wege dahin. Die EU arbeitet ja gerade daran, die Saatgutgesetzgebung eben auch europaweit zu reformieren. Und diese Reformen bewirken im Prinzip etwas sehr Ähnliches, dass man sozusagen auch kleine Initiativen, Organisationen, wie wir es sind, das Leben zunehmend schwerer macht. Und Sie als Nutzer oder eben auch als potenziell interessierte Landwirte immer schwerer an samenfeste Sorten herankommen.
Was ist da der Hintergrund? Das
Geld.
Das ist praktisch eine Lobby, die da irgendwo... Ja.
Ist leicht zu erkennen, das kann man im Gesundheitsbereich sehen. In dem Moment, wo eine Monopolstellung erreicht wird und festgeschrieben ist mit Patenten, dann gehen die Preise hoch, empfindlich hoch.
Sie können uns eine ganze Zeit lang unterbieten, deutlich unterbieten, Sie machen es extrem billig, weil Sie ja eben mit Chemiefirmen verbandelt sind oder unter einem Dach gewissermaßen mit Chemie verbandelt sind, da können Sie das Saatgut subventionieren, aber sobald es kein alternatives Angebot mehr gibt, da gehen die Preise sachte nach oben.
Und deswegen nochmal kurz auf das Thema Commons, also ja. Da ist auch die Idee quasi, wie kann man die freie Software auch so einem Copyleft, weil das Saatgut irgendwie schafft und dass man eben nicht mehr Saatgut privatisieren kann und quasi keinen freien Zugang mehr schafft. Und da ist auch ein ganz schönes Beispiel auf den Philippinen, die das so ein bisschen im Gange sind. Das werden wir auch über auf dem Blog veröffentlichen, da kann man das nochmal schauen, wie man da vielleicht, also gerade in den Ländern des Südens ist es manchmal noch viel prägnanter als hier. Und
Aber die Länder spielen mit, muss man auch sagen. Es gab ja diese Konvention über biologische Vielfalt, die ist schon angesprochen worden. Und in den Folgekonferenzen haben gewissermaßen die Länder beschlossen, dass das Saatgut, die genetischen Ressourcen, die Vielfalt nicht mehr Eigentum der Bauern ist, sondern des Staates. Und das heißt gewissermaßen, die Bauern müssen ja irgendwann mal enteignet worden sein. Das hat bloß niemand gemacht.
Eigentlich, das ist schon so in Frankreich zum Beispiel, das ist nicht mehr zugelassen, einfach die alte oder diese alte Saatgut zu verkaufen. Es gibt einen Katalog. Und natürlich, in diesem Katalog gibt es 90% Hybride. Und es gibt auch einen Verein, der Verein Cocopelli, die auch einen Prozess von Monsanto gekriegt hat und natürlich verloren hat. Und weil er macht auch eine Sammlung von alten Sorten und so weiter. Und das ist in Frankreich verboten, einfach das zu machen. Aber in Deutschland noch nicht.
Noch nicht.
Noch nicht.
Ja, aber da gibt es schon, und eben auch in der Schweiz ist es durchaus noch mehr Möglichkeiten, Erhaltungssorten auch anzumelden, ist auch viel einfacher, während das bei uns immer mehr erschwert wird.
Also und teurer wird auch. Das Anmelden kostet ja auch Geld. Die Beamten wollen ja auch Geld sehen.
Gut, deswegen müssen wir dann auch jetzt selber tätig werden, glaube ich.
Machen wir jetzt gleich.
Wir machen eine Pause, es gibt auch was zu trinken und sagen wir 15 Minuten. Vielen Dank nochmal.